Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Wetzlar. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir beten, dass die Worte in diesem Podcast zu dir sprechen und dass dein Herz oder vielleicht sogar dein ganzes Leben sich dadurch verändern, weil Gott dir ganz persönlich begegnet.
Typisch. Das ist so typisch für mich. Wie würdest du so für dich diesen Satz vervollständigen? Vielleicht ist es so typisch für mich, dass ich immer zu spät komme. Oder es ist typisch für mich, dass ich explodiere und ganz schnell ausraste. Typisch fallert, denke ich. Wenn ich etwas so schnell mache, so rumhudle und dann wieder was runterfällt. Typisch fallert, denke ich. Wenn etwas nicht so nach meinem Willen, nach meinen Vorstellungen läuft und ja, ich innerlich so rumbocke, da gibt's so einige Eigenschaften, Charakterzüge, die ich gerne ja, loswerden möchte. Kennst du das auch? Was würdest du gerne ändern? Wärst du gerne selbstbewusster oder gelassener, geduldiger oder einfach liebevoller? Würdest du dir gerne vielleicht weniger Sorgen machen? Mir begegnet immer wieder die Frage, warum kann ich mich nicht ändern? Ich möchte mich doch ändern, wirklich, aber ich weiß nicht wie. Oder manche sagen auch, ich möchte mich gerne ändern, aber ich habe einfach nicht die Kraft dazu. Und klar, du kannst Selbsthilfebücher en masse lesen. Und dann weißt du irgendwie genau, was du tun sollst. Aber die Bücher, die geben dir nicht die Kraft, nicht das Durchhaltevermögen, das auch umzusetzen. Woher bekommen wir Kraft zur Veränderung? Im Neuen Testament ist 70 Mal von Kraft die Rede. Paulus zum Beispiel, der schreibt, ihr sollt begreifen, wie überwältigend groß die Kraft ist, mit der er, Gott, an uns, den Glaubenden, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, mit der er an Christus gewirkt hat, als er ihn vom Tod auferweckte und in der himmlischen Welt an seine rechte Seite setzte. Paulus verwendet hier das griechische Wort für Kraft, Dynamis. Da kommt unser Wort Dynamit her. Und ich denke so, Gottes Kraft als Sprengkraft, die das Leben verändern kann, das ist es doch. Mit der Kraft, mit der Jesus vom Tod auferstanden ist, sollte doch in meinem Leben Veränderung möglich sein. Aber diese Kraft ist kein Zaubertrank, wie bei Asterix. So ein Schluck und zack, bin ich unbesiegbar. Ja, diese Auferstehungskraft verändert, aber nicht einfach simsalabim und plötzlich ist alles anders. Ich finde Bekehrungsgeschichten immer so ein bisschen komisch. Wenn so Menschen ihr altes Leben so als die pure Katastrophe darstellen und das Neue, seit sie glauben, als das reine Paradies. Vor kurzem las ich eine nette Variante. Ein junger Mann mit 20 gibt Zeugnis in der Gemeinde und er sagt, ich entfernte mich immer weiter von Gott. Es gab keine Versuchung, der ich mich nicht ausgesetzt sah. Keine schlechte Tat, zu der ich mich nicht hingezogen fühlte. Ich war rebellisch, aufsässig und destruktiv. Und dann fand ich zu Jesus. Und er veränderte mein Leben. Das war so kurz nach meinem dritten Geburtstag. Wenn jemand zum Glauben kommt, wenn jemand zum Glauben kommt, wenn er wiedergeboren wird, dann ist nicht einfach alles anders. Das ist nicht der Abschluss. Wiedergeburt ist wie die natürliche Geburt auch der Anfang. Mit der Bekehrung, mit deiner Bekehrung, da wird die Grundlage für den neuen Menschen geschaffen, weil Jesus für dich gestorben ist. Aber Jesus möchte nicht nur für dich sterben, er möchte auch in dir leben. Er möchte jeden Bereich deines Lebens durchdringen, in jedem Bereich sichtbar werden. Und das ist eben nicht so mit der Bekehrung geschaffen, das ist ein lebenslanger Prozess und das ist nicht mein Werk, sondern das ist das Werk des Heiligen Geistes. Denn er ist diese Kraftquelle, die wir brauchen für diesen ongoing change Prozess. Und ohne diese Kraftquelle sind wir aufgeschmissen. Dann wird Christsein nur so ein einzig großer Anspruch. Und ehrlich, viele verstehen Christsein genau so. Die hören auf dem Appellohr nur Anspruch. Sie hören vom Gebot der Gottesliebe, von der Nächstenliebe, ja, von der Feindesliebe. Aber niemand sagt ihnen, dass sie diese Liebe eben nicht aus sich herauspressen müssen, sondern wie Paulus schreibt, seine Liebe ist ja in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat. Gott schenkt uns die Kraft. Er schenkt uns die Kraft zu lieben. Und ohne diese Kraft kommen wir nicht weit. Alles hat ein Ende, sagen wir. Unsere Geduld hat ein Ende. Unsere Gefühle füreinander haben ein Ende. Unsere Liebe hat ein Ende. Jetzt ist Schluss bei aller Liebe, sagen wir. Und wir stellen uns Liebe irgendwie wie so eine Batterie vor. Und eines Tages ist die dann leer. Dann sind die Ressourcen erschöpft, denn wir haben nicht unendlich viel Liebe im Gepäck. Unsere Gefühle haben nicht mehr gereicht, sagt ein Ehepaar, das sich getrennt hat. Bei der Hochzeit hat die kleine Schwester der Braut vorgelesen, die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Und alle waren ergriffen. Aber nun dieser Scherbenhaufen der Gefühle, alles zusammengebrochen, nichts hielt stand. Die Liebe, hatte die kleine Schwester vorgelesen, die Liebe hört niemals auf. Sollten wir nicht diese hehre Liebe, von der Paulus hier spricht, mal so ein Stück relativieren, sie mal so auf ein menschliches Maß zurückschneiden, so, ja, so ein bisschen Liebe, Liebe ja schon, aber bitte realistisch, denn meine Fähigkeit zu lieben ist begrenzt. Wenn mich jemand verletzt, dann hört bei mir die Liebe schnell auf. Und doch sage ich, die Liebe hört niemals auf. Denn Christen glauben, dass es eine grenzenlose Liebe gibt. Und was immer die Menschen mit dieser Liebe machen, Gottes Liebe bleibt treu. Jeden Tag fängt er neu mit uns an. Jeden Tag schenkt er uns Lieblosen neu seine Liebe. Jeden Tag vertraut er uns, obwohl wir ihn schon so oft verraten haben. Seine Liebe zu uns hört niemals auf. Und diese Liebe, die kann angeschaut werden. In einer Futterkrippe in Bethlehem. Sie kann gehört werden auf dem Hinrichtungshügel in Jerusalem. Sie kann entdeckt werden in jeder Seite des Evangeliums. Sie kann sogar in die Hand genommen werden, gegessen werden in einem kleinen Stückchen Brot, getrunken werden in einem Schluck Traubensaft. Sie kann erfahren werden, jeden Tag. Doch wir Wir sehen diese Zeichen der Liebe oft nicht. Wir meinen, ja, ist doch selbstverständlich, dass mir heute nichts passiert ist. Ist doch klar, dass ich versorgt bin. Ist doch klar, dass das geklappt hat. Ist doch klar, dass ich das erleben durfte. Und ich sage, nein, ist es nicht. Gott schenkt uns jeden Tag Zeichen seiner Liebe und auch die Kraft, die uns befähigt, zu lieben. Wir müssen nicht aus unseren eigenen Kraftquellen heraus leben und lieben. Und ich sage, Gott sei Dank. Durch Jesus sind wir mit einem unendlichen Kraftpool verbunden. Und durch die Kraft Gottes, kann Liebe in uns wachsen. Liebe und noch viel mehr. Die Frucht, die der Geist hervorbringt, der Geist Gottes, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Diese positiven Eigenschaften möchte der Geist Gottes in unserem Leben hervorbringen. Und ich weiß nicht, wie es dir mit diesen Begriffen geht. Ich merke so, wenn ich das lese, da habe ich schon noch einiges vor mir. Da habe ich schon noch einiges zu tun. Besser, da hat der Heilige Geist schon noch einiges vor. Da hat er schon noch einiges zu tun. Denn er arbeitet in mir. Das ist seine Frucht. Und darum geht's in dieser neuen Reihe Spirit at Work. Und zum Start drei Sätze. Drei Sätze zu dieser Frucht des Geistes. Satz 1. Frucht kommt nicht aus Bemühung, sondern aus Beziehung. Frucht kommt nicht aus Bemühung. Frucht ist immer das Ergebnis einer Beziehung. Frucht ist immer Folge, nie das Ziel. Ich habe einige Jahre als Hobbywinzer im Weinberg gearbeitet. Und da konnte ich so vom Rebschnitt im Januar an, über das Biegen der Reben im März, den Laubarbeiten im Sommer, bis hin zur Weinlese im Oktober das gründlichst studieren. Dass nämlich diese Rebe die Traube nicht aus sich herauspresst. So nach dem Motto, ich muss jetzt Frucht bringen. Die Rebe produziert die Traube nicht. Die Traube wächst an ihr wie von selbst. Sie wächst, weil die Rebe mit dem Weinstock verbunden ist. Und weil durch den Weinstock unaufhörlich Kraft, Nährstoffe durch die Rebe fließen und Frucht bringen. Wir sehen das von außen gar nicht so, außer vielleicht beim Rebschnitt. Da sieht man, was so da drin so läuft. Wir sehen es so nicht, aber da drin, da passiert was. Da ist ständig was am Arbeiten, Tag und Nacht, zu jeder Zeit. Und Jesus benutzt dieses Bild vom Weinstock, weil er klar machen möchte, worauf es in Wachstumsprozessen im Glauben ankommt. Und er nimmt eben diese klare Rollenverteilung vor, die wir uns immer wieder klar machen sollten. Er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Das heißt für mich, ich bin's nicht. Ich bin nicht der Weinstock. Nicht aus meiner Kraft heraus entsteht Frucht, sondern aus der Kraft Gottes. Jesus sagt damit, durch mich, den Weinstock, fließt Gottes Kraft, fließt der Heilige Geist in euch, die Reben. Und ihr müsst nur eins tun, nur eins. Mit mir in Verbindung bleiben. Manche meinen, das bedeutet, ich muss eine unendlich lange stille Zeit machen. Oder manche meinen, das heißt, ich muss so im Grunde 24 Stunden am Tag in der Bibel lesen. Und dazu ehrlich, haben du noch Mönche Zeit? Also ich jetzt nicht so. Okay, vielleicht mal, wenn die Kinder groß sind oder wenn ich mal in Rente bin. oder vielleicht, wenn ich tot bin. Aber bis dahin, ja, reicht doch auch der Gottesdienst am Sonntag, oder? Diese Verbundenheit, was bedeutet sie? Für mich bedeutet diese Verbundenheit einfach, dass du Jesus einlädst, jeden einzelnen Augenblick deines Lebens mit dir zu gehen. Es ist gut, wenn du dir Zeit nimmst im Laufe der Woche, in denen du dich zurückziehst, wenn es nur 5 Minuten am Tag sind und dich wieder neu verbindest. Es ist auch nötig, dass du regelmäßig im Wort Gottes liest, dass du dich vom Wort Gottes her ernährst, weil in diesem Wort steckt Kraft, Kraft zum Leben. Aber die Frage ist für mich, wie praktizierst du diese Verbundenheit im Alltag? Vielleicht so. Du beginnst jeden Tag mit einem Gebet. Sagst ganz bewusst, Jesus, ich lade dich ein, mit mir durch diesen Tag zu gehen. Ich bin nur eine Rebe. Du bist der Weinstock. Und ohne dich wird das nichts heute. Ich will mit dir verbunden sein. Und dann versuchst du so viel wie möglich mit Jesus zu besprechen. So den ganzen Tag mit ihm im Gespräch zu sein. Also bei mir geht es los in der Dusche. Danke, Jesus, für das warme Wasser. Beim Kaffee nachher denke ich oft nicht dran, aber beim Essen, vor dem Essen, klar. Danke, Jesus. Vor einem Gespräch. Jesus, ich brauche jetzt deine Weisheit. Während des Gesprächs. Jesus, was soll ich jetzt sagen? Nach dem Gespräch. Danke, Jesus, dass du mit in diesem Gespräch da warst. Das war für mich der Durchbruch in meinem geistlichen Leben. Dass ich merke, ich kann meine Verbindung mit Jesus nicht auf ein paar Zeiten beschränken. Das habe ich immer so gemacht. Ja, da habe ich in der Bibel gelesen. Ja, da hatte ich eine Zeit des Gebetes. Und dann kam eben der Alltag. Und natürlich hat es noch ein bisschen nachgewirkt. Ja, ich habe einen Einkehrtag gemacht und der hat noch mal im Alltag nachgewirkt. Aber ehrlich gesagt, nicht sehr lange. Und darum habe ich angefangen, wirklich zu versuchen, mich täglich immer wieder mit Jesus zu verbinden. Jeden Tag, jede Stunde. Das ist wirklich mein Tipp. Wenn dein Leben ein geistliches Leben sein soll, wenn das geistliche Leben nicht neben deinem Leben sein soll, dann muss es verbunden werden. Und darum besprich deinen Tag mit Jesus. Sag Jesus, schau mal, heute ist das. Und da brauche ich wirklich, da brauche ich ganz viel von deiner Liebe. Bet für die Probleme, die du gerade erlebst. Bete Geduld, Herr. Schenk mir Geduld. Bet für die Menschen, denen du begegnest. Und bei manchen vielleicht ganz konkret, Herr, hilf mir jetzt, freundlich zu bleiben. Hilf mir jetzt, freundlich zu bleiben. Bete. Bete bei Aufgaben, die anstehen. Bete um Selbstbeherrschung. Oder um Rücksichtnahme. Bete. Bet um alles. Durch die Verbindung zum Weinstock kann jeden Tag Gottes Kraft in dich hineinfließen. Und nur so. Und niemand wird das sehen, so von außen. Aber es wird dein Denken, dein Sehen, dein Handeln, dein Sprechen nach und nach verändern. Und Gottes Geist wird Frucht hervorbringen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Ich weiß nicht, was dich jetzt gerade am meisten von den Begriffen anspricht, wo du am meisten sagst, Jesus, bitte, ich brauche Frucht, kommt aus Beziehung. Satz 2, was Frucht ist, lernen wir an Jesus. Im Grunde gibt es für diese Galaterstelle der Frucht des Geistes nur eine wirkliche Auslegung, nämlich das Leben von Jesus. Wir haben sicherlich irgendwie schon so eine Vorahnung, so eine Vorstellung, was diese neuen Worte bedeuten. Aber wir erleben diese Begriffe nie pur. Zu 100% finden wir die Begriffe nur im Leben von Jesus verwirklicht. Und er zeigt uns, was es heißt, zu lieben, geduldig zu sein oder gütig. Wenn du sehen möchtest, wie das aussieht, wenn Gottes Geist Frucht schafft, wie das aussieht, wenn ein Mensch nicht nur aus seinen eigenen Möglichkeiten herauslebt, sondern ganz und gar mit Gott verbunden ist, dann schau auf Jesus, schau auf sein Leben. Sicherlich leuchtet das auch in anderen Gestalten der Bibel auf, aber bei Jesus ist das ungebrochen, unverkürzt, pur. Es geht bei der Frucht des Geistes nicht um Tugenden, die wir uns antrainieren. Es geht auch nicht darum, das irgendwie verhaltenstherapeutisch einzuüben. Es geht um ein Bild. Es geht um eine Vision. Eine Vision, wie Gott sich dich und mich vorstellt. Gott hat ein Bild von uns. Und dieses Bild heißt Jesus. Und dieses Bild will Gott in unserem Leben immer, immer mehr zum Vorschein bringen. Und ich finde es interessant, dass Paulus hier nur von der Frucht schreibt. Er schreibt nicht von den Früchten des Geistes, er schreibt nur von der Frucht. Und ich denke, er tut das, weil es hier um einen Gesamtvorgang geht. Eben darum, dass Jesus in uns immer mehr erkannt wird, und zwar in allen Facetten. Im Unterschied zu den Gaben des Geistes, die individuell vergeben werden, die bei jedem unterschiedlich sind, geht es hier darum, dass die eine Frucht in allen Aspekten in uns hervorgebracht wird. Da wird eben nicht dem einen jetzt mal Liebe geschenkt und dem anderen mal ein bisschen mehr Selbstbeherrschung, sondern jedem von uns alles. Letzter Satz. Satz 3. Frucht braucht Zeit. Gott unterzieht uns eben nicht bei unserer Bekehrung einer Gehirnwäsche. Und schwupps ist alles anders. Schwupps bin ich wie ausgewechselt. Der Heilige Geist ist eben auch kein Zaubertrank, sondern es braucht Zeit. Es braucht Übung. Nehmen wir mal an, typisch für dich ist, dass du schnell zornig wirst und ausrastest. Dann sensibilisiert dich Gottes Geist erstmal dafür, dass das nicht dem Wesen Jesu entspricht. Und wenn dann wieder ein Zornesausbruch kommt, dann kannst du nicht einfach sagen, ja, ist doch okay, ich bin halt so. Nee, dir ist klar, das ist eben nicht okay. Und wenn deine Zornesader wieder anschwillt, flüstert dir, wenn du mit Jesus verbunden bist, Gottes Geist zu, dass er jetzt mal gerne die Regie übernehmen würde. Und du erlebst, wie deine Gedanken, wie deine Gefühle sich verändern. Du stehst ja irgendwie so neben dir, ja, und du staunst, wie du plötzlich reagierst. Aber du hast eine Lektion gelernt, nämlich die, dass es auch anders geht. Und beim nächsten Mal machst du vielleicht wieder diese Erfahrung. Und beim dritten Mal scheiterst du vielleicht und explodierst. Aber du weißt, dass Gottes Geist dich verändern kann. Und deshalb bleibst du dran und wirst noch sensibler für die Stimme des Heiligen Geistes. Und so wird Stück für Stück dein Charakter neu geprägt, deine Persönlichkeit geformt. Aber die Frucht braucht Zeit, denn Gottes Geist verändert uns schrittweise, Tag für Tag, ein Leben lang. Und darum möchte ich dir sagen, was immer dir gerade an Veränderungswünsche durch den Kopf geht, hab Geduld mit dir. Hab Geduld mit dir. Und hab auch Geduld mit mir. Wie schon vor 2 Wochen gesagt, ich sollte ein Button mit der Aufschrift BHGGGINNFMM tragen. Bitte hab Geduld, Gottes Geist ist noch nicht fertig mit mir. Bitte hab Geduld mit anderen. Hab Geduld mit dieser Gemeinde. Wir sind eine Gemeinschaft von Unfertigen. Und Gottes Geist ist bei jedem am Arbeiten. Wir hängen alle am Tropf des Heiligen Geistes. Und mal dir das mal aus. Der Geist tut seine Arbeit und immer öfter heißt es typisch. Das ist doch typisch, typisch FEG Wetzlar. Typisch. Die sind so liebevoll. Die sind so geduldig miteinander. So freundlich. So gütig. Ich möchte dich einladen zu einer Minute, in der du dich fragst, Gottes Geist, was willst du mir heute Morgen sagen? Was willst du in mir stark machen? Wo möchtest du in mir arbeiten? Oder wo sagst du, komm, Heiliger Geist, komm da rein, genau in diesen Punkt meines Lebens. 1 Minute. Jesus, ich möchte dir danken, dass du uns so sehr liebst, dass du für uns gestorben bist und dass du in uns lebst. Dein Geist, Jesus, möchte uns verändern, dass wir immer mehr werden, wie du bist. Freundlich, gütig, geduldig, voll Liebe. Jesus, wir müssen nicht resignieren oder entmutigt sein, weil wir das selber nicht hinbekommen, sondern wir dürfen einfach mit dir verbunden sein, verbunden leben. Durch diese Verbindung kommt dein Geist in uns und der arbeitet in uns. Und ich bete, ja, komm, Heiliger Geist, du Kraft Gottes, erfülle uns, durchdring uns, bring Liebe in uns hervor, Herr. Wir brauchen dich. Amen.
Wir hoffen, dass dich diese Predigt ermutigt und herausgefordert hat. Wenn du Fragen hast oder dich weiter mit uns connecten willst, dann schau doch auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei oder nutze unsere Webseite feg-wetzlar.de. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.